Herzlich willkommen bei Das. Heute mit Inka Schneider.
Guten Abend, schön, dass Sie dabei sind. Du musst den Maxi vom Tisch auf die Bühne lassen. Diesen Rat hat unser Gast von Hollywood-Star Robin Williams bekommen und ist damit tatsächlich im Stand-Up-Comedy-Olymp gelandet. Ein weiter Weg, denn angefangen hat der Niederbayer als nerdiger Gamer im Keller. Für uns hat er heute 11,5 Regeln für ein erfolgreiches Leben mitgebracht. Ich bin gespannt, vor allem auf die halbe Regel. Herzlich willkommen, Maxi Gschettenbauer.
Hallo, servus, danke für die Einladung.
Sag mal, dieses Gschettenbauer stimmt, da fehlt, ja. Ich habe das Gefühl gehabt, ich habe ein Vokal
du hast
übersehen oder
gemacht.
Vergessen.
Absolut perfekt, man muss sich so vorstellen, als ob man nach dem genießen müsste. Ja? Gschettenbauer.
Was gibt es gar nicht im Norden, das macht ihr nur in Bayern.
Ja.
Spart die Vokale.
Stimmt, deswegen Gschettenbauer, das ist ein bayerischer Name, aber auch wenn ich so zum Beispiel, als ich dann nach Köln gegangen bin und da die ersten Castings gemacht habe mit meinem rollenden R, haben dann die Redakteure gesagt, man hört einfach, dass du aus Holland kommst. Das ist ganz toll. Ja.
Und dann auch noch so ein Vorname, also nicht, einer reicht ja nicht bei dir. Maximilian, nee. Der zweite?
Maximilian, wegen König von Bayern, Ronald Alfons Gschettenbauer, Papa und Opa.
Wahnsinn. Ja. Also da hat sich deine Mama wirklich nicht lumpen lassen und hat alles rausgeholt, was ging.
Ja, mein Vater hat sich da auch noch so reingesneakt in meinen Namen. Der wollte da auch noch so ein bisschen Bedeutung abholen. Ja.
Maxi, ich bin so froh, dass du hier bist, weil du hast wirklich, ich darf es mal so sagen, einen sehr bescheidenen Tag gehabt.
Ach, ich sehe es positiv.
Du 9 Stunden von Köln mit dem Auto.
Ja, ich bin ganz diszipliniert. In Köln bin ich um 9 losgefahren, weil ich mir dachte, ich bin heute hier in Hamburg. Ja. 9 Uhr, du weißt ja nicht, was passiert, habe ich 9 Uhr genommen. Und dann fahre ich los. Und wir haben gerade so eine Strecke bei Duisburg, wo wir eine Riesenbaustelle haben, wo du locker eine Stunde verlierst. Dann bin ich schnell Raststätte raus. Und wo du aus der Raststätte wieder rausfährst, wo du wieder auf die Autobahn kommst, ist mir ein LKW verreckt. Da ist ein LKW gestanden. Und dann haben die haben wirklich fast eine Stunde gebraucht, um diesen LKW von dieser, und es war schon irgendwie 12 Uhr und ich war immer noch nicht mal irgendwie an Hannover oder so vorbei. Und dann hat es vor Hamburg noch mal gekracht. Ja? Und dann habe ich schon im Navi gesehen, oh, Ankunft 9.25 Uhr für eine Live-Sendung um 18.45 Uhr, nicht so gut.
Nee.
Dann bin ich spontan nach Bremen, hab da geparkt und bin da jetzt in den ICE. Und Gott sei Dank kam der ICE auch 10 Minuten zu spät, dass ich den gekriegt habe, dass ich jetzt hier bin.
Das ist ein Wahnsinn. Also vielen Dank, dass du dir so eine Mühe, muss man echt sagen, gemacht hast. Und vor allem, du musst ja heute dann wieder mit dem Zug bis Bremen.
Ja.
Und dann ins Auto umsteigen und zurück, weil du willst ja noch nach Hause.
Ja, nach Köln. Aber mal gucken, vielleicht bleibe ich auch in Bremen. Ich schau mal. Also ich richte
Bremen ist sehr schön, der Norden überhaupt. Hamburg,
wunderbar.
Bremen. Also von daher, bleib gerne. Du kommst ja auch demnächst auf Tour. Dann kannst du schon mal ein bisschen so einen Eindruck bekommen, wie es bei uns ist.
Hier wäre ein toller Filmbeitrag gewesen. Also auch mal live dabei sein bei Das im NDR Fernsehen täglich um 18.45 Uhr.
Comedian Maxi Gschettenbauer ist unser Gast und Christopher Braun bereitet ihm die Bühne.
Er wirkt wie der sympathische Informatikstudent von nebenan, bis er loslegt.
Meine Mutter hat mir nie geholfen. Die hat mich einfach direkt in die Donau geboren.
Nach der Realschule startet er als Moderator von Videospielen bei Giga TV. Dann versucht sich der gebürtige Niederbayer hauptberuflich als Stand-up-Comedian. Er erarbeitet sich ein immer größeres Publikum, indem er Abend für Abend ein Feuerwerk aus Witz, Charme und klugen Gedanken zündet.
The magic of television.
Nach außen stets gut gelaunt, doch in ihm wird's manchmal ganz schön dunkel. Über seine Panikattacken und Depressionen spricht der 37-Jährige offen, thematisiert sie sogar auf der Bühne. Das kommt an. Mittlerweile tourt der verheiratete Familienvater schon mit seinem 4. Bühnenprogramm durchs Land und rechnet in seinem neuesten Buch mit der Selbsthilfeindustrie ab.
Guten Abend, hallo, servus.
Nee, mein Jung, hier bei uns heißt das Moin, Comedian und Autor Maxi Gschettenbauer.
Moin.
Moin.
Kannst du schon?
Ein bisschen.
Ja?
Ja.
Ist auch gut, weil du kommst ja in den Norden jetzt für die Tour, wenn du dann die Leute auch richtig begrüßen kannst.
Ja, servus.
Oder? Deine Tour, von der wir gerade schon ein paar Ausschnitte gesehen haben, die heißt Stabil. Fühlst du dich so?
Ja, stabil. Das Ding ist halt, man muss ja so ein Comedy-Programm immer benennen, bevor man es geschrieben hat. Mhm. Und dann muss man auch noch einen Pressetext dazu schreiben, bevor man sie. Und dann denkt man sich so, was nehme ich denn jetzt? Und dann nehme ich immer so Begriffe, sowas wie stabil, weil man da einfach möglichst viel drunter erfinden kann. Aber es war halt so eine Phase, wo auch ich mit der Therapie auch aufgehört habe, wo das zu einem Abschluss fand und wo ich auch das Gefühl hatte, die Welt ist auch in so einem instabilen Zustand gefühlt, dass ich immer dachte so, mein letztes Programm hieß Gute Zeit. Und weil sich alle danach sehen und jetzt habe ich so den Eindruck, Leute suchen irgendwie so nach dieser neuen Welt, nach neuen Begriffen und nach einer neuen Stabilität. Ja.
Und die suchen natürlich auch danach, sich selbst in dieser Welt besser zu optimieren. Dieser Optimierungswahn, das ist nämlich auch ein Thema von dir. Du hast ein Buch geschrieben, 11,5 Regeln für
11,5 Rules für dein erfolgreichstes Leben. Nicht nur erfolgreich, sondern für das. Das heißt, du liest dieses Buch und besser wird es nicht mehr. Also du liest
das. Glaubst du doch nicht selber dran. Oder du hast dann schon tausende von diesen Büchern gelesen. Das klappt doch nie.
Genau. Ganz genau. Und das ist das Thema dieses Buches, weil ich habe mir natürlich überlegt, mein letztes Buch ging um meine Depression. Ja. Und dann habe ich mir gedacht, so Mensch, wenn ich ein zweites Buch schreiben darf, dann wollte ich gerne so ein offeneres, netteres Thema. Und dann habe ich überlegt, Mensch, was kannst du da machen? Und ich schreibe es auch exakt so im Buch, dass ich mich irgendwann einfach mal hingesetzt habe und gesagt habe, habe so auf meinen Bücherschrank geguckt, wo einfach Millionen dieser Selbsthilfebücher da sind. Da dachte ich mir so, darüber schreibst du, dass das einfach alles nichts bringt.
Das ist immer auch, wenn man in so eine Buchhandlung geht, ne? Das ist wahnsinnig ideale mit Selbsthilfe. Du sagst ja auch, das Buch ist ein Optimierungsdetox, also eine Kur gegen das Besserwerden-Müssen. Ja. Das ist ja das Problem, dass wir immer denken, wir müssen besser werden. Vielleicht müssen wir das ja gar nicht. Vielleicht sind wir ja schon gut, wie wir sind.
Ja, das ist aber die schwierigste Frage. Also wenn du mal zu einem Menschen heutzutage aus meiner Generation hinkommst und dem auch nur vorschlagen würdest, zu sagen, es könnte sein, dass du genau so gut bist, wie du bist, dann eher so, wirklich? Das kann doch nicht sein. Weil man halt alles doppelt und dreifach reflektieren muss und nochmal hinterfragen und da muss man nochmal reingehen und das muss man nochmal gespiegelt bekommen und so weiter. Und man ist dann so in so einem ewigen Reflexions- und Diskurskreislauf, aus dem man einfach irgendwann nicht mehr rauskommt. Und ich weiß das, weil ich war da drin.
Ja, viele sind ja vielleicht auch so gut, wie sie gedacht sind und mehr ist auch nicht drin.
Mehr ist auch nicht
drin. Mehr ist nicht drin. Kann ja sein, dass es einfach...
Also da fühle ich mich jetzt angesprochen.
Ehrlich? Ja, aber ist doch gut, wenn du das
mehr
Gefühl
ist
hast.
Auch nicht drin.
Mehr ist dann auch nicht drin. Und dann sagt man, ist auch gut so. Ich bin so gedacht, ich bin so gemacht und so, mehr ist nicht drin.
Neuer Programm.
Oder?
Maxik Stettenbauer, mehr ist nicht drin.
Schenke ich dir. Du kannst auch nur, wenn das weniger wird, mehr nehmen.
Sehr
Find
gut.
Auch gut. Würde ich dir auch schenken. Ja. Aber was sind denn jetzt deine Regeln? Und vor allem, was ist diese halbe Regel, diese Komma 5?
Also diese Komma 5 Regeln, ich habe Komma 5 Regeln gemacht oder 11,5 Rules, weil alle Regeln absurd sind. Also diese Aufzählung, 5 Wege, wie man eine bessere Beziehung führt, das ist alles Quatsch. Das wird alles gemacht, damit man draufklickt und das liest, dass ein Impuls gemacht wird. Und diese letzte Regel, diese 11,5 Regel, das ist ganz simpel, es gibt keine Regeln. Ja, das ist die letzte Regel. Es gibt einfach keine Regeln. Ja. Und alle Regeln und alle Normen des Zusammenlebens sind letztendlich Sachen, auf die wir Menschen uns geeinigt haben. Und deswegen kann man sie auch verändern. Man kann sie annehmen oder nicht. Und das Buch ist eigentlich ein How-to zur eigenen Intuition. Weil ich habe den Eindruck, viele Menschen tauschen so ihren eigenen Instinkt aus für eine Blaupause von dem anderen. Und das kriegen wir ja ganz früh beigebracht. Ne?
Also dieses sich permanente Vergleichen auch.
Und auch andere Leute wissen es besser. Ne? Also es gibt ja Self-Help-Gurus, die haben ja Millionen Follower. Und ich meine, bei mir kommt es auch manchmal vor, dass seit dem Depressionsbuch Leute mich fragen, Maxi, soll ich eine Therapie machen? Und dann sage ich, ich habe keine Ahnung, ob du eine Therapie machen sollst. Das musst du wissen. So. Und das ist halt ein Buch, in dem ich halt einfach so 11,5 Anekdoten drüber erzähle, mit Themen, mit denen ich Probleme hatte und versuche dann anekdotisch darzulegen, wie ich da zu einem Moment der Klarheit komme. Weil das ist das Entscheidende, dass Leute aufhören irgendwie immer nach How-Tos oder, sondern wirklich zu sich selber finden und sagen so, ja, aber was ist denn richtig für mich?
Mhm. Und kannst du vielleicht einen Tipp trotzdem geben nach all deinen Erfahrungen und diese Achterbahnfahrt, über die wir gleich sprechen, die du ja auch schon hinter dir hast, wo du sagst, also das hilft schon.
Also was ich sagen kann heute, was mir heute bei der Anfahrt sehr geholfen hat, ein Kapitel, was mir wirklich eingefallen ist.
Geduld und Ruhe bewahren.
Und zwar, auf jeden wartet die Kante. Ja? Regel Nummer 1,
heißt?
Auf jeden wartet die Kante. Ne? Weil zum Beispiel, da geht es halt darum, wie ich mir den kleinen Zeh anhau. Jeder haut sich den kleinen Zeh an. Du haust den kleinen Zeh an und das ist der schlimmste Schmerz, den man sich vorstellen kann. Du stirbst 1000 Tode und du kannst es nicht verhindern. Es wird passieren. Es ist sogar anstrengender, ständig zu versuchen, sich nicht irgendwo anzuhauen, als dass man sich einfach mal anhaut und dann kurz wehtut. Und so habe ich mir das heute auch gedacht, wenn ich schaue, du weißt du was, du bist in Deutschland, du willst einmal quer durch, mitten durch Europa durch die Republik, du stehst einfach jetzt im Stau und musst dir jetzt was einfallen lassen, das ist jetzt einfach so. Also nicht irgendwie in die Verteidigung gehen, sondern einfach annehmen.
So ein gesundes Om.
Ja, genau.
Om im Auto.
Oder ein herzliches Fuck. Das geht auch. Ein herzliches Fuck, da bin ich auch dafür.
Hilft man, einfach mal einen raushauen.
Ja, ja.
Hilft.
Achten, dass die Autofenster zu sind. Ja. Das ist nur so ein kleiner Tipp aus eigener Erfahrung, weil es war auch noch ein bisschen wärmer in Köln, da hatte ich die Fenster offen und da ist das herzliche Fuck nicht so gern gesehen.
Du schreibst ja auch, eine Regel ist, jeder empfängt Shit-FM. Das ist ja auch sowas, ne?
Ja, ja. Also Shit-FM war so für mich die Idee, wie es mit Zweifeln geht, weil ich hatte auch, also auch in meiner Karriere und in meinem Laufbahn, weil bei Comedy ist es ja so, da gibt es ja keine IHK oder irgendwie sowas, die sagt so, das sind die Schritte, wie du es machen sollst. Da gibt es auch keinen Mentor, keinen Ausbilder im klassischen Sinne, auch wenn ich das Glück hatte, dass ich so Leute getroffen habe. Und Shit-FM ist für mich so der Zweifel. So diese kleine Stimme im Hintergrund, die irgendwie immer alles madig redet, die irgendwie sagt so, ist das richtig? Könnte das sein?
Teufelchen.
Ja, bist du dir sicher? Mhm. Ist das wirklich so? Egal, wie gut du dich vorbereitet hast, egal, wie sehr du auch alles doppelt und dreifach gecheckt hast und so. Und ich habe mich einfach lange damit immer beschäftigt, diese Zweifel einzeln zu nehmen und auszuräumen. Ja? Ah, okay, ich zweifle jetzt an dem. Ja, dann räume ich das einfach aus und arbeite, dass ich das nicht mehr anzweifeln muss. Mhm. Ich check das einfach 5-mal, 6-mal, 7-mal nach. Das führt dazu, dass man sehr müde ist. Und dann habe ich einen Chirurgen getroffen, nach einem Auftritt in Hildesheim, der mich fragte, ob ich nervös werde bei Auftritten. Und ich so, ja, klar werde ich manchmal nervös. Und ja. Dann sagt er, ja, also dann sagt der Chirurg zu mir, ja, ich könnte das nicht. Und ich so, der Chirurg sagt zu mir, er könnte das. Ich so, ja, ich könnte nicht, was Sie schneiden da Menschen auf. Aber so ist das irgendwie, subjektiv das oft ist. Und dann habe ich ihn gefragt, sind Sie denn nervös, wenn Sie Menschen operieren? So,
ich hoffe, er sagt jetzt nein.
Jemanden an der Halsschlagader irgendwie. Und dann sagt er so, am Anfang ja und immer noch ein bisschen. Und ich so, das ist jetzt nicht das, was ich hören wollte.
Nee, ist nicht wirklich beruhigend.
Und was er aber dann gesagt hat, warum er auch das weitergemacht hat, so, er konnte die einfach da sein lassen. Er hat einfach nicht mehr hingehört. Er hat das einfach als einen Teil akzeptiert.
Hoffentlich hat er hingeguckt, und, wenn er geschnitten hat.
Hat gesagt so, guck mal, lieber Zweifel, setz dich mal dahin. Ja. Ich muss jetzt hier mal rumschnibbeln und das muss jetzt hier alles passen und so. Und er sagte dann so, mit der Zeit wurde das immer unwichtiger. Je weniger Aufmerksamkeit er dem Zweifel gab, umso schwächer wurde er. Er musste den gar nicht ausräumen oder so.
Also Zweifel einfach mal, wenn er kommt, Teufelchen auf der Schulter wegschieben. Comedy-Ausbildung hast du gerade angesprochen. Comedian fällt natürlich nicht vom Himmel. Dafür muss man, Talent hin oder her, ganz schön ackern. Und das macht der Handwerker, den Sina Braun getroffen hat, auch. Und zwar tagsüber im Job und abends auf der Bühne.
Christoph Lalois ist Klo-Experte und macht jetzt Comedy. Klingt verrückt? Ist es auch, aber vor allem ziemlich unterhaltsam.
Ja, morgens bin ich fürs Brotverdienen der Klempner und der Retter in der technischen Not. Und abends bin ich der Retter für die lachende Seele. Dann mache ich Comedy und gebe meinem ureigenen Naturell nach und stehe mit großer Freude auf der Bühne. Und
hoch. Eigentlich ist Christoph Klempner. Rohrfrei, Wasser, Marsch.
Hahn zu.
Aber mit Humor. Wer braucht schon trockene Werbung für Handwerksberufe, wenn man das Ganze auch mit Witz machen kann?
Wir hatten noch nie Handwerker im Haus. Und meine Oma hat die gefeiert. Die hat den Frühstück gemacht, Kaffee und Kuchen. Das war keine Baustelle bei uns, das war ein Restaurant.
Es funktioniert. Also die Leute bleiben dran, die sind interessiert, die suchen den Kontakt.
Doch wie ist Christoph Lalois selbst auf die Idee gekommen, als Klempner Comedian zu werden?
Ich habe mich nie getraut, irgendwie was mit Comedy zu machen. Bis ich dann bei Das auf dem roten Sofa bei Bettina Tietjen Cem Gültekin gesehen habe, der von der Comedy-Schule erzählt hat.
Ich habe das 2014 haben wir die Schule gegründet und haben da Seminare, Workshops, dreimonatige Workshops auch angeboten.
Ich fand das so spannend, dass ich dem am gleichen Abend noch eine E-Mail geschickt habe. Und der hat mich tatsächlich 2 Tage später angerufen. Und dann haben wir eine Stunde am Telefon gegeiert und dann hat er im Februar 22 den Kurs begonnen.
Seitdem übt er fleißig, tritt auf und heute steht ein großer Auftritt bevor.
Schicke Bilder. Ich bin Boomer und ich kritisiere natürlich gerade auch als Handwerker, dass viele Leute schon YouTube-Tutorial brauchen, um Wasser zu kochen oder einem Kind eine Windel umzulegen.
Mehr Realität geht nicht. Heute ist Premiere in Kiel. In der Halle 400 hat er am Abend seinen großen Auftritt. Bevor die Pointe sitzt, braucht es noch mal ein bisschen Vorbereitung.
Meine Glücksschuhe.
Christoph geht alles an wie immer. Mit dem Pragmatismus vom Bau und dem Bauchgefühl eines Comedians.
Die Unwägbarkeit ist für mich immer, reagiert das Publikum.
Und genau das macht's spannend. Die Halle füllt sich. Auch Christophs Frau ist da, sein Bruder, Freunde, Menschen, die ihn kennen, lange bevor er Pointen über Wickeltische geschrieben hat. Und nun macht Christoph das, was er auch auf jeder Baustelle tun würde. Er packt's an.
Und ich mag meinen Job. Ja? Er hat ja ganz besonders nach hinten raus was Warmes. Ja? Was Spirituelles. Ja? Ich habe intensive Nahkoderfahrung.
Und mitten in seiner Show taucht plötzlich sein Mentor auf, Cem Ali Gültekin. Er sieht 15 Minuten ein Lacher nach dem nächsten.
Das war meine Zeit bei euch. Ich wünsche euch schönen Abend. Dankeschön. Bin happy.
Und nun sucht er den, der ihn dahin gebracht hat.
Dieser knackige junge Handwerker hat eine Hand, zwei Handvoll Auftritte, und aber rockt die Bühne einfach weg. Ne? Also ich bin sehr happy, dass er den Weg zu unserer Comedy-Schule gemacht hat.
Christoph Lalois, auf der Bühne, zu Hause, auf der Baustelle, daheim. Zwischen Dichtung und Wahrheit ist bei ihm meist Humor.
Super, oder? Mega. Fühlst du dich bestimmt auch so ein bisschen erinnert an deine Anfänge?
Ja, ich habe auch einfach, weil ich nichts besser wusste, habe ich auch einfach so einen Comedy-Kurs besucht vor 15 Jahren. Ne? Also, weil, wie gesagt, es gibt da keine IHK, es gibt da nicht irgendwie so eine offizielle Instanz, so ein Comedy-Amt, wo man hingehen kann oder so, sondern man muss einfach wirklich... Man weiß es halt nicht, ne? Und dann fängt man halt einfach bei den erstbesten Sachen an. Ne?
Aber du hast auch schon ganz früh auf der Bühne gestanden, als Kind, Jugendlicher. Ich weiß nicht, ich meine, die Restaurants deiner Eltern waren im Grunde schon Bühne, oder?
Ja, da hatte ich die Rolle des Sohn des Hauses. Mhm. Das war so mein Job. Ne? Ja, genau, das war dann die Wirtschaft. Da kam auch mal Blaskapellen vorbei. Ja? Und dann war man halt da, hat man sich mit den Stammgästen unterhalten. Genau, das war unser Hotel damals in Straubing. Das Hotel Röhrlbräu, ja. So hieß das, genau. Und da war es mein Job, da nach der Schule hinzugehen. Ja.
Hast du natürlich geholfen beim Kellnern und so. Wann hast du denn entdeckt, dass es auch eine Bühne ist und hast angefangen?
Da war das tatsächlich noch gar nicht so. Ich habe das nicht so intensiv als Bühne begriffen. So, ne? Klar, da waren dann immer Leute da, so, aber das war nicht ganz mein Publikum, sagt man dann immer. Ne? Und wirklich die Idee in die Öffentlichkeit war, als ich dann so angefangen habe, im Internet Videospiele zu kommentieren. So ging das dann los, ja. Und ich war halt in der Schulspielgruppe und da waren halt sehr viele lustige Stücke und ich habe halt immer die Rollen mit dem Lacher bekommen, so, weil ich das...
Im Schultheater.
Und ich weiß das noch ganz genau, als ich da in der Turnhalle war, da saßen dann 400 SchülerInnen so und auf der Bühne habe ich dann halt den Gag, der halt geschrieben war, im Text gebracht und dann war dieser Lacher und das war der Fix, würde ich sagen.
Das ist ein gutes Gefühl, ne? in dem Moment, wenn 400 lachen und applaudieren.
Ja, also das kann mir auch keiner erzählen, dass das nicht irgendwie einen Rush gibt, den man dann auch hinterherjagt, ja.
Und so bist du dann Comedian geworden und wir gucken mal, wie das aussah, weil du hast ja dann auch im Fernsehen Chancen bekommen. Mhm. Waschsalon oder wie hieß der damals nochmal?
Nightwash,
ja. Genau. Das war ja einer der ersten eigentlich, die Comedians so einen Rahmen und einen Raum gegeben hat. Und wir schauen mal, wie das bei dir aussah.
Wenn der Gameboy mal nicht funktioniert hat, dann hat man gepustet. In die Kontakte, in den Gameboy, reingesteckt und dann ging's wieder. Ich finde es ja interessant, dass man ein Gerät, das mal in einer Fabrik von vielen Millionen Chinesen gebaut wurde, versucht zu reparieren durch Pusten. Und es ging wieder. Ich mach das heute bei allem. Wohnungstür klemmt. Schlüssel raus. Geh wieder auf.
Sehr komisch, weil du konntest gerade gar nicht lachen, noch nicht mal schmunzeln. Wir hatten der alte Max gerade auf den Jungen geguckt.
Ich analysiere natürlich. Und? Erst einmal, warum hat ihn keiner vor dieser Brille gewarnt, die er da anhatte? Ja? Und außerdem, ich fand das so lustig, diesen Cardigan, den ich da anhatte. Das war,
es war damals vielleicht auch modern. Wenn ich später mal sehe, was habe ich denn da für einen Schlammerzug an in der Sendung, werde ich sagen, wie konnte ich nur?
Das ist 10 Jahre.
Jetzt ist es total aktuell.
Der Grund, warum ich das anhatte, war Tobias Mann, der Moderator. Ja, das war meine erste Fernsehaufzeichnung, mein erster Fernsehauftritt, den wir da gesehen haben. Und ich war so nervös, dass ich das T-Shirt einfach bis 7:30 vollgeschwitzt hat. Das heißt, Tobias Mann hat mir einfach diesen Cardigan umgeworfen. Und ich sah einfach aus wie so ein arbeitsloser Schauspieler, der bei Monty Python nicht genommen wurde, weißt du?
Aber du, das
und
ist dann, bei uns bei Gästen manchmal auch. Die müssen dann auch so sitzen.
Ja, das ist auch tricky, ja, weil ja hier 79 brutal. Scheinwerfer ja. liegen. Ich meine, klar,
du und du bist aufgeregt, ja. Hitzewelle.
Ja.
Wechseljahre, kommt alles zusammen.
Und dann hast du noch 17 Stunden Stau und dann hast du keinen Bock mehr. Ja. Ja, aber das war schon deswegen, und ich habe nicht gelacht, weil ich natürlich sofort analysiere. Ich gucke natürlich, wie hat er es gemacht, ja, wo war die Pause zu lang, Betonung ein bisschen zu künstlich. Ja. Ja, und so gucke ich dann da drauf. Ja.
Du hast einen Lehrer oder Mentor gehabt, der hat mal zu dir gesagt, die wichtigste Regel ist, geh in jede Situation mit so wenig Gepäck wie möglich.
Ja.
Heißt?
Also Andy Valvoir heißt er, das ist ein amerikanischer Comedian, der ist jetzt so nicht, der füllt jetzt hier in Deutschland keine Stadien so, aber das war halt jemand, der seit 45 Jahren Stand-up macht und in Amerika und Kanada und weltweit auf Tour ist. Und das war so mein Glück, weil ich musste auf Englisch anfangen mit Stand-up, weil auf Deutsch ließ mich keiner, ja, also da gab es einfach keine Möglichkeiten vor 15 Jahren so. Und Andy war halt so jemand, der einfach so die Mentorrolle da für mich genommen hat. Der so, geh in jede Situation mit so wenig Gepäck wie möglich. Also zum Beispiel auf der Bühne hatte ich immer den Text im Kopf. Ja? Und er hat gesagt, tödlich. Du musst die Idee des Textes, den Sinn, das Gefühl musst du mitnehmen. Aber den Text, das kannst du vergessen. Weil am Anfang, ich habe einfach jeden Move in- und auswendig gelernt. Wie gucke ich dann da und wie mache ich das dann da? Und dann ist das einfach so unnatürlich alles. Ne? Und durch Andy habe ich dann halt einfach selber durch Experimentieren gelernt zu sagen, okay, vorbereiten und dann alles vergessen und dann einfach gucken, was kommt.
Andy, ein wichtiger Mensch in deinem Leben und deshalb will er dir auch was sagen.
Hey, Max. Überraschung. Ich war da, wenn du hast deine Comedy-Karriere angefangen.
Ach, verarschen.
Und ich erinnere, das freut mich sehr, dass du hast mit mir nach San Francisco gekommen und ich hatte ihnen zum Robin Williams vorzustellen. Und dann die nächste Jahr, und Robin liebt dich. Und dann die nächste Jahr, du hast wieder mit mir gekommen und Robin Williams war da und gesagt, hey Max, wie geht's? So, das war super. Und jetzt du hast eine Karriere, du bist eine super Comedian und das freut mich. Und zum Wohl.
Wie viel habt ihr ihm bezahlt, dass er auf Deutsch redet?
Aber macht er das sonst nicht?
Nein, er macht das gar nicht. Eine Sache, die Andy immer nervt, ist, dass in Deutschland alle so gut Englisch reden und alle immer mit ihm sofort Englisch reden wollen, aber dass er sich hier ins deutsche Fernsehen traut mit seinem, also ey, fand ich super.
Ja, vielen Dank, Andy. Super.
Andy,
und vor allem die Geschichte, die er gerade erzählt hat. Also ihr seid nach San Francisco zusammengefahren und auf so ein Comedy-Festival und da habt ihr Robin Williams, ich meine den Robin Williams, Hollywood-Star getroffen und dann hast du ihn nochmal wieder getroffen ein Jahr später und hat er sich auch noch an dich erinnert. Wir haben hier Fotos, das ist doch irre, oder?
Ja, es gibt auch Fotos. Auch auf diesen Fotos habe ich wieder die katastrophale Brille auf. Es war einfach eine Verirrung.
Er hat aber jetzt auch nicht gerade die beste auf.
Aber er ist halt ein Star, ne?
Ja,
aber das war wirklich, was mich bei Robin Williams so umgehauen hat, einfach wirklich so einfach dieses Selbstverständliche. Mhm. Also nicht so, was man ja manchmal bei Influencern gerne mal so hat, dieses so, oh, ich habe hier 200.000 Follower, was willst du jetzt hier von mir? Mhm. Der Typ war größer als viele und der hat mit mir geredet, so ganz normal und wirklich überhaupt gar keine Allüren, gar keine Distanz. Und was ich immer für ein gutes Zeichen finde, ob der andere auch über deine Gags lacht. Ja? Also das ist unter
Aber Comedians. Er hat dich ja gesehen und hat gesagt, der Junge hat Talent und er hat dir auch einen Tipp gegeben. Damals der Robin Williams, ne?
Ja, also er hat auf jeden Fall, ich habe ihn halt gefragt, ob er auch Probleme mit Anxiety hat, weil ich bin halt immer so nervös geworden.
Ja. Du hast ja regelrecht Panikattacken.
Ja, red nicht drüber, es geht sonst wieder los.
Ja.
Aber er hatte dann zu mir gesagt so, don't worry, also mach dir keine Sorgen, I have anxiety all the time. Also ich habe die ganze Zeit Ängstlichkeit und Panik und so und wirklich gefühlt, wir reden so und auf der Bühne steht sein Kompagnon und sagt ihn an, Robin Williams. Und er dreht sich um, so quasi, er sagt, I have anxiety all the time. Und dreht sich rum, geht hoch, Robin Williams, yeah, 5000 Leute. Heute Golden Gate Park damals, heute Robin Williams Meadows. Ja. rasten komplett aus. Und mir war nicht klar, dass ich einer der... Und dann, also, muss ich auch noch erzählen. Nach dem Comedy Day, wo er dieses Open Air mit den 5000 Leuten, war da in Mill Valley. Das ist ein Theater nördlich von San Francisco. Fährst die Golden Gate Bridge hoch. Fantastische Aussicht, sensationell, ja. Und Robin Williams hat in diesem Theater einen Überraschungsauftritt gemacht. Ja. Und er kam hoch in Unterhosen.
War das eine Rolle oder ein Gag?
Er kam einfach in Unterhosen, unangekündigt, kam als Letzter raus. Ja. Auf einmal steht da Robin Williams und hatte seine Klamotten. Kann ich aufstehen?
Ist ja, okay? Klar.
Und hatte halt seine Klamotten, ja, so als Ballen, wirft das in die Mitte der Bühne und sagt, ich mache jetzt einen Reverse Striptee. Also einen umgekehrten Striptee. Und es lief von Joe Cocker, You Can Leave Your Head On, rückwärts. Rückwärts, und hat sich während des Auftritts langsam selber angezogen. Und der Killer war, als er so einen 50-Dollar-Schein, ja, 100-Dollar, 1-Dollar-Schein, weiß ich nicht, einem alten Mann in der ersten Reihe zurückgegeben hat. Er war der Killer. Ja. Ich habe noch nie einen Saal so... Ich habe viel gesehen, aber ich habe noch nie einen Saal so, da war eine Frau, ich saß so am Gang, ja, und da so quer auf der, war eine Frau, die ist vom Stuhl gefallen, so, vor Schmerzen hat die gelacht. Ich wusste nicht, lacht die oder entbindet die jetzt hier vor uns? Das war unfassbar. Und das war wirklich jemand, der war von Gott geküsst. Also anders kann ich das nicht beschreiben.
Super Geschichte, aber eben weil es solche Geschichten von Robin Williams gibt und diese Filme ja auch so grandios,
ja, ja,
egal was er jetzt gespielt hat, Good Morning Vietnam, ich meine, wir kennen das alle, ist es ja so tragisch, ja, ja, dass er sich dann das Leben genommen hat. Er war depressiv. Das muss für dich, also das gehört, das auch schlimm gewesen sein.
Ich lag im Bett mit meiner heute Frau, damals Freundin, und selbe Frau. Und dann sagt die zu mir einfach, Robin Williams ist tot. Und ich so, nein. Nein. Dann gehe ich ins Internet, sehe ich, Robin Williams ist tot. Und ich so, nein. Also als ob, also ich, mir ist klar, da ist keine, aber ich hatte schon, also das ging mir, also das,
glaube ich,
auch jetzt noch geht mir das nah. So.
Du hast, wie Robin Williams, auch Depressionen. Ich spreche das an, weil du es auch ganz offen ansprichst. Du hast auch ein Buch drüber geschrieben. War das damals auch schon so? Und war das auch so was, was dich auch verbunden hat mit ihm, dass du dann...
Also das Ding ist, bei Robin Williams war das halt auch, er ist da sehr früh auch an die Öffentlichkeit gegangen. In Amerika war das schon immer ein bisschen anders als bei uns. Bei uns ist das erst so, ich habe den Eindruck, Thorsten Sträter und Kurt Krömer haben da viel gemacht, haben ja auch vorher schon, vor allem Frauen, Ronja Rönne und so, haben vorher schon drüber gesprochen, aber es hat nie die Öffentlichkeit gefunden. So. Und also ich habe mit Leuten aus seinem Umfeld, Andy unter anderem, ja auch gesprochen so, der hatte da schon so seine Dämonen, ja. Und dieses Wort Dämonen gefällt mir nicht, weil ich will ja es entmystifizieren. Ich will ja hergehen und sagen, das ist ein Zustand, gegen den kann man was machen. Man ist dem nicht ausgeliefert, so. Aber es ist eine Krankheit, die tötet. Und ich habe da Gott sei Dank einen guten Freund gehabt, der mich da dann rechtzeitig in der Therapie buxiert hat. Und da hatte ich auch wieder Glück, dass es halt auch bei mir so funktioniert hat. Und dass ich, und das ist ja bei Depressionen eines der wichtigsten Sachen, das sagt ja auch jeder Therapeut, neben einer medikamentösen Behandlung, habe ich jetzt nicht, Beziehungen. Beziehungen ist das A und O, ist eine der wirkträchtigsten Dinge gegen Depressionen.
Aber gerade wenn du depressiv bist, ziehst du dich natürlich zurück, ne? Das ist ja die Krux daran.
Das ist ja das Gemeine so. Mhm. Ne? Und deswegen... Aber es ist schon, ja, gib mir nach.
Ich finde es auffällig, dass doch Comedians gehäuft, sagen sie, Depressionen. Jetzt weniger Schauspieler, sondern Comedians. Mhm. Wie erklärst du dir das? Ist das so ein bisschen die Rolle des Clowns? Auf der Bühne lachst du und dahinter weinst du? Oder?
Ich glaube einfach, das hat für die Leute so ein Faszinosum, weil die denken, Moment, der ist doch lustig. Mhm. Und wie kann der traurig sein? So als ob lustig und traurig... ein Unterschied, ein Gegensatz wäre. Aber das Gegenteil von lustig ist ja nicht ernst, oder das Gegenteil von Humor ist nicht ernst, sondern Humorlosigkeit. Mhm. Das ist ja der Unterschied. Ja. Das ist ja nicht ernst.
Spaßbefreit, ja.
Wenn du dich mit Leuten wie habe mir neulich wieder viel von Dieter Hildebrand. Ich habe neulich auch Loriot wieder hier in der NDR Talkshow mal zu Gast war gesehen. Das waren ja ernsthafte Menschen. Ja. Das waren ja sehr reflektierte, kluge, weise Menschen, die wahnsinnig witzig waren. So. Und ich glaube, es ist einfach dieser Widerspruch, dass es für Medien interessant macht, sage ich mal, und auch für die Leute. Ich gehe hin und sage, wir dürfen einfach nur drüber reden. Deswegen ist es bei Comedians so im Fokus, weil wir dürfen drüber reden und haben jetzt nicht direkt Konsequenzen.
Aber ich finde es gut, dass ihr das macht, weil du merkst ja auch in den Reaktionen, hast du vorhin gesagt, natürlich viele sind betroffen und denen hilft es natürlich, wenn ihr damit rausgeht und sagt, wie du es machst. Ja. Es ist kein Dämon, es ist eine Krankheit, da kann man was gegen tun und deshalb es thematisierst und damit auch enttabuisierst, was ja, glaube ich, sehr vielen sehr hilft.
Es geht darum, die Sprachlosigkeit zu überbrücken. Mhm. Ja, also weil Leute haben vielleicht die Diagnose und dann bist du vielleicht irgendwo im Job und willst das nicht thematisieren. Es ist ja immer noch ein Risiko, das zu sagen, gerade wenn man vielleicht jemand ist, der ambitioniert ist, nach vorne will oder so. Deswegen, ja, das Thema hat eine andere Akzeptanz in der Öffentlichkeit, aber ich kann mir, also ich höre immer noch von Fällen, die da eine Gefahr sehen,
ja, öffentlich zu sprechen. Bevor du professioneller Comedian wurdest, warst du, wir haben schon gesagt, Gamer und Computerspieltester. Und das ist ein sehr hart umkämpfter Markt. Computerspiele, fast 20.000 neue Spiele, muss man sich überlegen, erscheinen im Jahr. Und Torge Wittan-Kochs hat 4 junge Menschen getroffen, die gerade dabei sind, eins zu entwickeln.
Hier am schicken Hamburger Gänsemarkt, in einem eher schlichten Büro, das billig zu mieten ist, treffen wir die Game-Entwickler von Pipapo Games. Lukas, Laura, Clara und Annika entwickeln hier ein neues Spiel, MapMap, a game about maps.
MapMap ist das Spiel, an dem wir gerade arbeiten. Das ist das erste Spiel, was wir zusammen rausbringen wollen. Das ist ein Kartografie-Game. Dann schaust du auf dieser Insel, hast die Karte, schaust dich um und probierst dann anhand des Umrisses der Insel abzuleiten, wo sich der Baum befindet. Zum Beispiel hier sehen wir jetzt, hier ist eine große Ecke, das ist dann hier. Das heißt, der Baum muss irgendwo in dieser Richtung sein. Und dann kann ich dort meinen Marker platzieren, wo ich denke, ja, da befindet sich der Baum. Und dann sehe ich am Ende, wie nah ich an der tatsächlichen Position von dem Baum dran war.
Viel Liebe zum Detail. MapMap ist kein Spiel von der Stange. Alles hier ist Handarbeit.
Ich bin die 3D Environment Artist von unserem Team. Und das beinhaltet unter anderem Bäume bauen. Wir fangen immer mit so einem hässlichen Objekt hier an. Das kann ich auch einfach immer irgendwie nehmen und verschieben. Und lustigerweise machen wir da Haare drauf. Also normalerweise wird es für Charaktere, für Haare benutzt. Und jetzt kann ich hier bestimmen, wie die Blätter skaliert sind. Und das verändert dann den Look des Baums.
Vor MapMap hatten die 4 ein ganz anderes Spiel in Planung.
Headache ist das Erstlingswerk von unserem Team sozusagen. Es ist mehr ein lustiges Kampfspiel. Man spielt einen kopflosen Charakter und muss sich die Köpfe, die aus Gegenständen bestehen, von Gegnern schnappen, um diese als Waffen einzusetzen. Letztendlich haben wir uns zusammengesetzt und haben dann angefangen zu planen, okay, wie lange brauchen wir denn, bis das fertig wird? Und haben dann irgendwann davor gestanden und gesagt, ja, lange. Also 5 Jahre Entwicklung bestimmt. Und da man ja bei seinem allerersten Spiel, was man rausbringt, nun mal keinerlei Einkommen durch irgendwie vorherige Projekte wirklich hat, sondern sich komplett selber finanzieren muss, haben wir gesagt, das ist nicht tragbar.
Das Problem junger Independent-Studios wie Pipapo? Bevor ein Spiel auf den Markt kommt, verdient man damit keinen Cent. Fördergelder sind die einzige Möglichkeit, sich über Wasser zu halten.
Warum macht man das eigentlich, arbeiten ohne Geld?
Weil es Spaß macht. Also ich glaube, das ist das, was uns letztendlich alle daran verbindet. Also wir haben eine Leidenschaft für das, was wir machen.
Dadurch können wir unser Spiel relativ günstig finanzieren. Wir haben jetzt von der Stadt Hamburg 80.000 Euro Fördergelder bekommen und jetzt noch weitere Preisgelder und Fördergelder und sind jetzt ungefähr bei einem Budget von, ich glaube, 130.000 Euro. Und damit kommen wir schon sehr weit mit der Entwicklung. Normalerweise würde ich sagen, wenn wir uns gut oder normal bezahlen würden, würde die Entwicklung schätzungsweise 400.000 Euro kosten.
Bei fast 19.000 neuen Spielen jährlich, wie macht man da seins bekannt?
Wir haben auf Messen ausgestellt, haben Leute unser Spiel gesehen. Wir haben auf Steams Events, an Events teilgenommen und da haben auch Leute nochmal das Spiel gesehen. Wir versuchen jede Möglichkeit mitzunehmen, irgendwo halt gesehen zu werden.
Im nächsten Jahr wird MapMap veröffentlicht, nach 3 Jahren Arbeit. Das Team glaubt fest an den Erfolg, denn gespielt wird immer.
Das ist halt so ein Grundbedürfnis irgendwo auch. Ein Grundbedürfnis nach Spaß, nach irgendwo auch ein bisschen Eskapismus, ne? Also aus dem Alltag rauskommen. Und dadurch, dass digitale Spiele so viele Möglichkeiten haben, weil es halt eine nicht reale Welt ist, würde ich sagen, ist die Spielebranche eine sehr verlässlich wachsende Branche.
20.000 potenzielle Spieler haben MapMap schon vorbestellt. Könnte also klappen für Pipapo Games.
So, und wir haben jetzt eins deiner Lieblingsspiele hier besorgt. Warte mal, ich bin die Prinzessin.
Ja, so. Mario Kart für den Super Nintendo. Ich bin
das hast du gespielt?
Ja, geliebt. Chips, ja. Geil.
Spezi, Chips.
Ja.
So stelle ich mir deine Pubertät vor.
Weißt du was, ich fahre nicht nach Hause, ich bleibe jetzt hier. Ich bleibe hier jetzt einfach sitzen. Ihr habt hier alles, guck mal hier.
Und auch, diese alte Konsole haben wir hier gefunden.
Wir spielen jetzt.
Aber ich habe keine Ahnung. Ich habe ehrlich gesagt so ein Ding noch nie in der Hand gehabt.
Das ist wunderbar.
Okay, was muss ich da drücken? Was muss ich machen? Also was ist der Sinn?
Du wartest jetzt einfach und lass dich von mir abschießen.
Okay, dann mach mal, wenn du Freude dran hast. Auf. Dann bewegt sich was.
Wir spielen jetzt hier. Du hast hier unten, du musst den Knopf drücken.
Welchen? Den da. Okay. Den da.
Dann kannst du Gas geben. So, und jetzt siehst du, da komme ich. Zack, du bist unten, ne?
Ja, ach so.
Ja.
Die fährt aber nicht, meine.
Die fährt nicht?
Hat keinen Bock, die Prinzessin.
Du musst den Knopf gedrückt halten.
Ach so.
Ja,
jetzt fahr ich.
Das ist ein E-Auto, da muss man draufbleiben, damit das fährt.
Ah, okay.
So, oh Gott. Jetzt kann man hier so Waffen sammeln. Jetzt habe ich hier zum Beispiel so einen grünen Panzer.
Sag mal, wie viele Stunden hast du so verbracht? Täglich?
Das möchte ich in deiner Jugend? Das möchte ich in der Öffentlichkeit jetzt nicht sagen.
Aber es war schon richtig viel.
Wir können gerne über meine sexuellen Vorlieben reden. Da bin ich offener. Aber wie viel ich da...
Ich fürchte, da gibt es vielleicht sogar dann Parallelen. Das möchte ich gar nicht wissen. Aber nee,
es ist
ja
vor allem kürzer.
Und es kommt doch mal zum Höhepunkt, hoffe ich. Aber pass mal auf. Aber das ist ja auch Thema in deinem Programm.
Ja.
Wir zeigen mal, wie.
Oh ja, geil.
So. Ich bin auch ein Riesenzocker. Ich zocke wahnsinnig gern. Ich habe im Keller meine Playstation stehen. Ja. Und neulich bin ich in den Keller runtergegangen zum Zocken. Ja. Und meine Tochter Anna sieht mich. Ja, und fragt natürlich hin und wieder, Vater, warum verschwindest du wochenlang? Einfach so, ja. Und Anna sieht mich und ist neugierig und fragt mich, Papa, was ist denn im Keller? Und ich sag, aus Spaß. Meine andere Familie.
Bin ich da so müde?
Da war Friedrich Merz gerade.
Ich sag gar nicht, ich habe schon 100 Jahre keinen hier so ein Mischmasch-Limo-Spezi getrunken.
Wollen wir die Sendung einfach beenden, indem wir einfach nur essen und trinken? Wäre das geil?
Ich find's gut.
Ich find das mega.
Magst mit mir anstoßen? Das ist super.
Super.
Du musst wiederkommen. Hier, Premiere heute. Ich finde, die rockst du richtig. Und deine arme Tochter, was wir gerade gehört haben, Zweitfamilie im Keller.
Ja, die darf mit.
Ich fürchte, da ist was dran.
Ja, mit was?
Na, dass du wahnsinnig viel Zeit auch heute noch mit deiner Zweitfamilie im Keller verbringst.
Nicht mehr so viel. Echt? Nicht mehr so viel. Ich habe jetzt gerade mehr gezockt als die ganze Woche tatsächlich, weil ich nur auf Tour bin, Bücher schreibe und so.
Ja, du kommst ja übrigens auf Tour. Das Programm, was wir gerade gesehen haben, war richtig. Ja stabil. Kommst du ja auch bei uns in den Norden und zwar im Herbst.
Ich spiele so wahnsinnig gern in Hamburg und Kiel, und weil Hamburg war für mich ganz tolle, wichtige Comedy-Stadt. Ich habe den Hamburger Comedy-Pokal hier gewonnen.
Ah!
Ist eine total wichtige Comedy-Stadt für mich. Hamburg war eine der ersten Städte, wo so 300, 400 Leute gekommen sind. Die Hamburger haben es gecheckt vor allen anderen.
Dann kommst du wieder und wirst wieder von uns umärmelt, wie man so schön sagt.
Ich bleib hier.
Ja, gut.
Das ist einfach mein Zimmer hier.
Morgen kannst du ja einfach mal das gucken, wenn du Zeit hast und nicht auf der Autobahn bist. Gibt es eigentlich Musik oder höre ich die nur hier nicht? Oder soll ich noch ein bisschen quatschen?
Weißt
haben wir noch
schon,
Zeit? Stefan Quildes kommt.
Oh, der Sänger.
Ja, der
ganz
Sänger.
Toller Sänger, ja.
Früher Richard. Nee, wie? Was war der früher? Richard Gere oder was haben wir immer gesagt, wie er aussieht? Guck mal, bin gespannt. Bringt seine Band mit, freuen wir uns sehr drauf. Und wir freuen uns auch, wenn du wiederkommst, weil ich glaube, du hast heute bestanden. Du hast die Prüfung bestanden, du darfst wiederkommen.
Geil.
Tschüss, schönen Freitag. Danke. Und für alle, die wegfahren, schöne Pfingsten. Und für die zu Hause bleiben natürlich auch. Tschüss.
Das jede Woche.